Eine Aktie wirkt riskant, aber chancenreich. Und dann drittelt sie sich. Leider ist sie deswegen noch lange nicht billig. Am Beispiel Amadeus Fire zeigen Matthias Schmidt und ich, ob der Kursrückgang jetzt eine interessante Kaufgelegenheit darstellt. Und wir ordnen dabei auch ein, was eigentlich passiert ist und wie sich Deutschlands wirtschaftliche Probleme hier widerspiegeln. Außerdem Updates nach den Zahlen zweier ordentlich gewichteter Depotwerte. Beide bleiben sehr chancenreich und deswegen auch im Depot. Ihr erfahrt, warum. Vorher gibt's natürlich noch ein paar Risikohinweise von Christian Birühl, Chief Economist von Scalable Capital.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nach dem Disclaimer direkt in den Süden der Republik nahe München wieder zugeschaltet Matthias Schmidt. Hi Matthias.
Hallo Tobias.
Was ja alle Zuschauer gar nicht mitbekommen haben, was es hier für ein Kampf war, überhaupt in diese Sendung gehen zu können, weil mein Rechner kurz vor dem Urlaub nochmal gesagt hat, er macht eine aktive Leistungsverweigerung. Aktive Leistungsverweigerung ist dabei ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt zur ersten Aktie kommen. Wir haben gesagt, drei Aktien wollen wir heute besprechen. Zu denen lohnt sich ein Update und ein Update lohnt sich hoffentlich auch zu der Aktie, die wir als erstes uns vornehmen. Es ist die Amadeus Fire. Wir haben sie das letzte Mal besprochen Anfang Juni 25, als wir uns mit Jonathan zusammengeschaltet haben und mal ein bisschen über drei andere Titel, wo jeder einen mitgebracht hat, gesprochen haben. Und du hattest schon dazu ausgebracht, dass es eine spekulative Geschichte ist, weil die Aktie auch schon einiges an Weg nach unten hinter sich hatte. Aber das heißt ja bekanntlich nicht, dass weil eine Aktie schon einen starken Kursrückgang hinter sich gebracht hat, dass dann nicht nochmal ein weiterer starker Kursrückgang kommen kann. Und genau das haben wir hier erlebt. Beim letzten Mal, als wir uns im Juni geschworen haben, habe ich den Kurs hier eingeloggt bei mir in den Aufzeichnungen bei 75,40 Euro. Damals sollte diese Gesellschaft ein vergleichsweise günstiges KGV haben von 12,5. Das hat möglicherweise auch zu den Ist-Daten damals gestimmt. Allerdings hat sich seitdem ein bisschen etwas verändert. Der Kurs steht jetzt mittlerweile nur noch bei 27 Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, darüber reden wir jetzt im Moment mal gar nicht so richtig intensiv, weil wir erstmal gucken müssen, wie läuft das eigentlich mit den Gewinnen. Und in den Unterlagen findet ihr zum einen natürlich eine historische Darstellung, wo man sehr, sehr schön sieht, wie kontinuierlich, wie an der Leine gezogen Amadeus Fire es geschafft hat, seinen Umsatz in den letzten über 10 Jahren zu steigern und dass im Moment offensichtlich ein Problem da ist, was sich mit einer anderen Folie begründen lässt, die erst gleich kommt, wenn Matthias noch mal ein bisschen erklärt hat, was macht eigentlich Amadeus Fire und warum waren sie in der Vergangenheit so erfolgreich, wie man es hier lange Zeit, nämlich bis 2023 im Grunde genommen sehen kann?
Ja, Amadeus Fire ist vor allem im Bereich Personaldienstleistung und im Bereich Weiterbildung tätig. Und im Bereich Personaldienstleistung, da fällt sowas wie Zeitarbeit drunter und Personalvermittlung und das Ganze fokussiert auf White Collar, also ITler, kaufmännische Berufe. Und das war eben lange Zeit ein richtiger Boommarkt. Wir hatten den Fachkräftemangel und dieser Fachkräftemangel, der war so stark, dass er es geschafft hat, eben auch zyklische Schwankungen quasi nicht sichtbar zu machen. Das heißt, die Firma ist über 10 Jahre lang richtig gut gewachsen, hat sehr viel Cash generiert. Und als zweites Segment hatten sie noch das Segment Weiterbildung. Und das hat sich dann auch ein Stück weit ergänzt, weil häufig war es so, wenn der Arbeitsmarkt schwach war, also wenn im Prinzip die Personaldienstleistung eher langsamer gelaufen, früher muss man wahrscheinlich eher sagen, langsamer gewachsen sind in ihrem Fall, dann hat das Segment Weiterbildung das Ganze ausgeglichen, weil dann der Staat im Prinzip, wenn die Arbeitslosenraten höher waren, eben wieder Maßnahmen getätigt hat, um die Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen und dann eben über Weiterqualifikation. Und jetzt kam...
Also eigentlich ein ganz gutes Konzept, was Hand in Hand geht. Aber du hast ja schon gesagt, hatten. Wobei den Weiterbildungsbereich, den haben sie ja auch immer noch. Sie haben auch noch das Personalgeschäft. Aber hatten drückt ja so ein bisschen auch abgeschlossen in der Vergangenheit aus. Denn da hat sich in den letzten 24 Monaten, vor allen Dingen aber auch in den letzten 12 Monaten, gerade durch ein stärkeres Bewusstwerden, was auf den White-Color-Bereich so zukommen könnte, einiges von den Einstellungen, von den Erwartungshaltungen und im Übrigen auch im Geschäft von Amadeus Fire geändert.
Genau. Wir hatten eigentlich noch relativ lange, dass im Prinzip dieser Fachkräftemangel, diese konjunkturelle Schwäche, die wir in Deutschland ja jetzt seit fünf Jahren inzwischen haben, der konnte das Ganze noch überdecken. Und dann so vor 2 Jahren irgendwann hat es angefangen, dass im Prinzip der Fachkräftemangel, also dieser eine Effekt, nicht mehr gereicht hat, eben diesen konjunkturellen Effekt zu überdecken. Gleichzeitig kam dann ein paar Faktoren im Weiterbildungssegment dazu. Das fängt damit an, dass die Sichtbarkeit eingeschränkt worden ist. Also Amadeus Fire ist mit allen möglichen Weiterqualifizierungsmaßnahmen auf den diversen Plattformen der Arbeitsagentur und der Jobcenter etc. vertreten. Und da hat es Regelungen gegeben, dass nur noch eine gewisse Anzahl pro Unternehmen eingestellt werden darf. Und da, also sie durften quasi weniger anzeigen, würde man sagen, also weniger Ausschreibungen quasi für ihre Dinge sichtbar machen, für ihre Kurse. Und gleichzeitig gab es dann noch Geschichten zwischen Jobsendern und Arbeitsagentur. Da gab es noch einen Wechsel der Zuständigkeiten, was dann auch wieder Probleme gemacht hat, dass eben diese Bildungsgutscheine oder dass diese Weiterbildung, dass das Ganze überhaupt beim Unternehmen die angekommen ist, also dass die Leute was gemacht haben oder die Angebote eben angenommen haben. Und deshalb gab es eben letztes Jahr dann von beiden Seiten negative Einflüsse, also sowohl von den Personaldienstleistungen als auch bei der Weiterbildung. Und dazu gerade IT und White Color eben noch die Diskussion mit KI. Und deshalb wird der Personaldienstleistungssektor, und das haben sie jetzt auf den Hamburger Investorentagen auch recht klar gesagt, er wird nicht mehr dieses Niveau erreichen, was er vor einigen Jahren mal hatte. Gleichzeitig sehen sie aber, dass bei vielen Kunden der Druck eigentlich da ist und groß ist, dass viele Stellen eigentlich besetzt werden müssten, aber die Leute oder die Unternehmen sich damit zurückhalten. Und erst wenn eine Konjunkturerholung sichtbar ist, das war auch im Frühjahr eigentlich im letzten Jahr so die Hoffnung, Amadeus Fire ist eben in Deutschland aktiv. Das heißt, sie hängen sehr stark an der deutschen Konjunktur, am deutschen Arbeitsmarkt. Und das war die Hoffnung, dass eben nach der Bundestagswahl, nach den riesen Budgets, die Bundesregierung eben genehmigt hat, oder die freigegeben, oder die, ja, die
einfach mal in den Raum gestellt.
Gelder, die mobilisiert worden sind. Ja, genau. Nennen wir es, genau. Und dass dort ein Aufschwung kommt, dann hätte Amadeus Fire davon profitieren können, und da der ausgeblieben ist, haben sie weiter, ich sag mal, darunter gelitten, ja.
Wir gucken uns
das und sie sind auch jetzt fürs erste Halbjahr noch pessimistisch, ja.
Wir gucken uns das gleich an zwei Grafiken an. Ich will bei der Stelle einfach, wo sind wir beim letzten Mal eigentlich gestartet? Wir hatten da das Jahr 24 hinter uns, da hat man noch 436 Millionen Euro erlöst, und es hat sich ja schon damals gezeigt, man muss dann den Chart eben auch mal ein bisschen größer anzeigen, dass sich hier irgendwas offenbar beim Aktienkurs gedreht hat. Das war in 21 der Fall. Das war nach einer Erholung dann eben der zweite Hochpunkt, so ab 23 im März der Fall, wo sich die Aktie von 140 Euro in etwa dann schon mal auf den Kurs in unserer Sendung 75 reduziert hatte. Und das ging einher mit einer zurückgehenden Erwartungshaltung für die zukünftigen Geschäftsjahre. Denn schon das Jahr 2024 war ein Jahr des Rückgangs. Denn diese 437 Millionen aufgerundet stellten gegenüber dem Jahr 2023 einen Rückgang dar. Als wir uns Anfang Juni unterhalten haben, waren aber die Erwartungshaltungen, und hier mal kurz Lauscherchen aufsperren, für 2025, 26 und 27 bei 407, bei 429 und bei 449 Millionen Euro an Umsatz. Auf die, wie gesagt, auf die Gewinne brauchen wir jetzt gar nicht mehr so richtig zu gucken, weil die liegen auch schief. Und wenn ich schief sage, dann kommen jetzt die aktuell in Erwartung stehenden Umsätze aus der Analystenschaft. Statt 407, 364 Millionen für 25, statt 430, 372 für 2026, also ein stabiles Level, ein Plateau, was ausgebildet wird. Und für 2027 statt 449, 398. So, und jetzt kommt die angekündigte Grafik, die wir für die Podcast-Hörer auf jeden Fall auch noch beschreiben. Denn Matthias, wir sehen hier etwas von der Bundesagentur von Arbeit, zumindest auf der linken Seite des Screens, der im Grunde genommen das auch nochmal aufgreift, was du gerade gesagt hast, und der diese Wachstumserwartung, die hier bei den Analysten zum Ausdruck kommt, vielleicht auch etwas geringer wahrscheinlich erscheinen lässt, nämlich die Vermeldung von einem zu Jahresbeginn leichten Rückgang der Fachkräftenachfrage, wo man im Grunde genommen sieht, vom Arbeitsmarkt scheint dieser Rückenwind, den Amadeus vermutlich braucht, nicht so richtig zu kommen. Und das drückt sich auf dem rechten Teil der Seite dann in irgendeiner Form aus, wo schon das Finanzjahr 2025 nicht so aussieht, dass man spontan denkt, jetzt müssen wir mal applaudieren.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Habt ihr mitbekommen, oder? Unser Depotpartner Scalable Capital verfügt jetzt über eine Vollbanklizenz. Interessiert euch nicht? Doch, interessiert euch. Denn das bedeutet bessere Konditionen. Auf euer Guthaben gibt's automatisch und ab dem ersten Euro 2% Zinsen pro Jahr. Im Free Broker gibt's die 2% für bis zu 100.000 Euro Cash. Im Prime Plus gibt es keine Grenzen. Der Clou: Gerade bei Guthaben jenseits der 100.000 Euro, das Geld liegt bei Scalable, Partnerbanken und Geldmarktfonds mit jeweiliger Einlagensicherung. Wenn ihr also noch Liquidität parkt, schaut euch das mal an und zahlt ein. In meinem Echtgeld-TV-Depot gab es im letzten Quartal immerhin 238,28 € Zinsen. Lohnt sich also. Weiter geht's mit Echtgeld-TV.
Genau, der BAX ist ein Stellenindex und das ist eigentlich ein relativ guter Indikator für den Verlauf des Personaldienstleistungsgeschäfts. Und der war halt weiter rückläufig. Dieser Ansatz, dass er in 2025 so einen Boden findet, aber es ging eben die letzten Monate weiter zurück. Und er ist, glaube ich, jetzt auf dem Niveau, ich glaube, von 2015 oder so. Und das Ganze sieht man auch in den Zahlen dann. Der Umsatz von 437 Millionen fast auf etwa 364. Also sie haben vorab Zahlen quasi zum Barcamp-Größen schon gebracht. Geschäftsbericht dauert noch ein bisschen. Aber 364 Millionen wird der Umsatz Pi mal Daumen sein. Und beim Gewinn, also beim EBITDA, da müssen wir im Prinzip sehen, die bereinigen das auch noch ein bisschen. Letztendlich geht es darum, sie haben in der aber da gibt es auch Gründe dafür. Aber sie haben bei Comcave vor allem nochmal eine Restrukturierung mit drin gehabt. Das Ganze hat im letzten Jahr, im dritten Quartal, nochmal Geld gekostet. Allerdings sagen sie, 2026 wird der Umsatz auf dem Niveau von 2025 erwartet. Das ist im Moment die Annahme. Aber bei der Profitabilität soll es wieder besser werden, nachdem eben einige Hausaufgaben gemacht wurden. Ich glaube, 6 Millionen waren die Restrukturierungskosten bei Comcave im Schulungssegment. Und die werden dann natürlich künftig jetzt hoffentlich ein bisschen Wirkung zeigen. Aber es sind deutlich niedrigere Niveaus und es wird eben auch Zeit brauchen, bis sie wieder auf annähernd Levels kommen, wo sie mal waren bei der Profitabilität. Deshalb darf man, glaube ich, auch hinter den Fehler machen, was viele machen, dass sie einfach die Gewinnschätzung oder den Gewinn je Aktie, der vor einigen Jahren mal erzielt war, oder auch die Dividende je Aktie, die gezahlt worden ist, da sofort wieder sagen, okay, wenn sie dort wieder hinkommen, selbst die Firma sagt, klare Aussage im Bereich Personaldienstleistung, werden sie dieses Niveau nicht mehr erreichen. Aber sie tun auch was, und zwar, sie gehen in neue Bereiche oder mit neuen Ansätzen ran. Und da haben sie zwei Akquisitionen gemacht, auf die große Hoffnung liegen. Und das ist einmal die Firma Masterplan, das andere ist die Firma Edubytes. Und wenn wir hier in der Grafik sehen, sie haben einmal das Personaldienstleistungssegment, sie haben das Trainingssegment, das waren ihre zwei großen. Und jetzt nennen sie das Ganze Agentic AI Skills. Ja, sie wollen im Prinzip mit zwei Angeboten Umsätze generieren. Und das Interessante ist, also sie haben diese Firmen, die diese Techniken entwickelt haben, akquiriert und hoffen jetzt mit ihrer Vertriebsmannschaft, weil sie haben ja einen relativ guten Zugang zu den Unternehmen, zu den Personalabteilungen. Und sie versuchen jetzt quasi mit der Vertriebsmannschaft diese Firmen zu pushen. Und das eine ist Masterplan. Masterplan macht, ich sag mal, vereinfacht Schulungsvideos, bei denen man den Content selbst kreieren kann. Das ist zum Beispiel für Compliance-Schulungen, für Montageanleitungen. Und das Ganze wandelt es dann, oder stellt es in verschiedenen Sprachen, im Moment in 26 Sprachen zur Verfügung. Und da wachsen sie auch mit ihren Kunden international. Ich glaube, VW ist auch einer ihrer Kunden dort. Das Ganze haben sie im letzten Jahr übernommen. Im November ist der Vertrieb dort gestartet. Sie hatten bis Weihnachten die ersten 150 Leads und auch die ersten Deals schon unterschrieben. Masterplan hat im letzten Jahr 11 Millionen Umsatz gemacht. Es wird 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein positives Ergebnis erzielen und zweistellige Wachstumsraten. 11 Millionen Umsatz in Relation zu dem, was sie bisher an Umsatz gemacht haben, das ist natürlich relativ klein, aber dafür gute Wachstumsraten und die Chance eben, dass der Vertrieb von Amadeus im Prinzip dieses Produkt quasi an die bestehenden Kunden bringt. Und das zweite ist Edubytes. Edubytes ist eine KI-basierte Software-as-a-Service-Plattform. Und so der alte Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Also gerade in großen Unternehmen, es ist viel Wissen vorhanden, aber es ist nicht überall verfügbar. Und das ist die Idee dahinter. Wissen, auch gerade von älteren Mitarbeitern, die in den nächsten Jahren ausscheiden, oder ja, im Prinzip zu bewahren. Jemand spricht zum Beispiel kurz zu einem Thema einen Lösungsweg oder was auf. Die KI verarbeitet es und stellt es quasi aufbereitet zur Verfügung und auch an den richtigen Stellen zur Verfügung. Und das ist eine Geschichte, womit ja viel Wissen nutzbar gemacht werden kann. Der eine Mitarbeiter, einen neuen Mitarbeiter, Onboarding, Offboarding, solche Geschichten können dort besser gehandelt werden und eben ja Aufgaben, Erklärung, Wissen in einer kurzen Zeit, wenn es gerade passt, relativ unstrukturiert einfach runtergesprochen werden, sage ich jetzt mal, als Sprachnachricht jetzt mal vereinfacht. Und das Ganze kann dann wird aufbereitet und kann vom anderen quasi genutzt werden und der kann damit ganz gut arbeiten, ja. Und auch da ist es so, der Vertrieb, also sie haben 2025 die Firma gekauft, haben 2 Millionen Umsatz, hat Edubytes im letzten Jahr gemacht und im Moment startet der Vertrieb. Und ja, das sind die zwei großen Dinge, die zwei Hoffnungsträger, die abseits von der Konjunkturerholung bei Amadeus Fire eben aktuell dastehen, oder die Firma bauen will.
So, wenn wir jetzt nochmal gucken, also was hat diese Gesellschaft in der Vergangenheit gemacht? Du hast schon warnend den Finger quasi virtuell zumindest erhoben und gesagt, also diese 6, diese 7, diese 7,20 Euro, 19 präzise, aus dem Jahr 23 und aus den Vorjahren die Ergebnisse, die werden so schnell nicht wieder erreicht werden. Das deckt sich im Grunde genommen mit dem, was auch aktuell von den Analysten hineingeschrieben wird. Aber muss man dir erst mal sagen, ich bin jetzt ganz erstaunt, dass der Optimismus immer noch so ordentlich ist, weil auf Basis dessen, was man für 2026 im Moment in den Erwartungen hat, 373 Millionen auf der einen Seite an Umsatz, aber eben auch 2,55 Euro als Gewinn pro Aktie. Das liest sich ja erstmal ganz gut. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht, wann war die Firma eigentlich so bei 372 Millionen? Schöne Sache, da kommt man direkt ins Jahr 2021 rein und sieht, dass damals noch knappe 6 Euro Gewinn pro Aktie erwirtschaftet wurden. Also von daher, Profitabilität ist damit schon mal auch erkennbar, spürbar runter. Wird dann möglicherweise, wenn Edubytes beißen, dann irgendwie wieder zugreifen und zulegen können. Aber im Moment ist das erstmal noch Kategorie ferne Zukunft. Gar nicht so ferne Zukunft, Matthias, ist das Ende des Geschäftsjahres 2026, was ja jetzt schon begonnen hat und wo das erste Quartal im Grunde genommen auch durch ist. Die Aktie steht im Moment bei unter 27 Euro bei, man könnte sie im Moment kaufen für 26,90. Ich werde es trotz einer sehr günstig erscheinenden Bewertung weiterhin nicht tun, weil ich da schon skeptisch bin, inwieweit diese Sachen dann auch wirklich greifen. Und ganz ehrlich, ich würde sie im Zweifelsfall lieber bei 40 kaufen, wenn ich eine höhere Zuversicht in das habe, was ich da in Analystenschätzungen für 2026 und auch für 2027 sehe. Deswegen gesagt 40, weil für das Jahr 2027 dann auf einmal 4 Euro in den Raum gestellt werden. Das wäre dann zumindest auf 2027er Ebene ein KGV. Aber ich will da erst irgendwie was Positives sehen, wo ich davon ausgehen kann, dass jetzt wirklich auch dieser Abwärtstrend, den die Gesellschaft hatte und überstehen musste, beendet ist. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, ganz ehrlich, die Gewinnschätzungen für beide Jahre sind zu hoch. Das hängt auch häufig damit zusammen, dass die Schätzungen einfach zu langsam aktualisiert werden.
Viele alte also,
genau, richtig. Also ich glaube, bei beiden werden wir drunter landen. Das Entscheidende ist, das Einzige wäre, aber das heißt jetzt nach dieser ganzen Ölgeschichte und dem Krieg im Iran, die Geschichte nicht aus, dass wir eine schnelle Konjunkturerholung, eine deutliche sehen werden. Das wäre eigentlich der große Treiber. Also wenn wir wirklich eine zügige Konjunkturerholung in Deutschland sehen und mal ein Wachstum von 2% wieder sehen, dann sind Chancen da, dass im Prinzip da auch wieder deutliche Gewinne erzielt werden. Ja, und die Frage ist, wann die Aktie anspringt, ob sie vorher anspringt. Das war im Übrigen, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die haben, ich meine, wie ich auch, ich habe irgendwie 0,3% Depotanteil. Ja? Einen kleinen Anteil drin, weil man einfach näher dran ist, wenn man ein Stück Skin in the Game hat. Und die Aussage war häufiger, also es ist so eine gewisse Angst bei manchen Leuten da, es zu verpassen, weil, also dass der Kurs dann schon 50% oder 100% gemacht hat, bis eigentlich der Markt zeigt, warum der Kurs dann gestiegen ist. Ja.
Also im Zweifel auch so eine prozyklische Geschichte, wo du einfach sagst, mit einem Stop-Buy vielleicht auch reingehen oder, um mal einen Klassiker von mir zu bemühen, so vielleicht ein bisschen stärker auf die 200-Tage-Linie achten und wenn die dann wieder überschritten ist, dann nochmal ein Füßchen reinstellen, das könntest du dir schon vorstellen.
Ja, auf jeden Fall muss eins klar sein. Das ist im Vergleich jetzt zu den anderen beiden Aktien, die wir dann noch vorstellen, mit Abstand die riskanteste. Weil letztendlich, ich meine, sie haben im Moment, ich glaube, eine 2,5er Leverage, ja. Sie haben auch Finanzierungslinien, aber wenn wir noch 1-2 Jahre die Konjunktur weiter dahin ziehen, dann wird sie auch noch weiter abwärts gehen. Ja. Aber die Chancen sind da, wenn wir eine Wende kriegen oder wenn diese beiden Akquisitionen einschlagen und sie sind beide profitabel. Es ist auch mal schön, dass da erstmal kein Geld verbraten wird jetzt, sondern dass schon Geld verdient wird. Dann hat die Aktie durchaus Potenzial. Auch ordentlich, ich sag mal so, prozentual ist, glaube ich, das Potenzial nach oben größer als die maximal 100, die wir verlieren können. Aber es ist definitiv die spekulativste Aktie von den dreien.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Die Nummer 2 des heutigen Tages ist die 2G Energy. Steht im Moment bei 35 Euro, ist ein Hersteller und Anbieter von dezentralen Energieversorgungssystemen. Ich bin ja froh, dass ich dieses Wort einigermaßen unfallfrei aussprechen kann. Und bin auch froh, dass ich die Aktie im Depot habe. Die ist im Immobilienaktiendepot enthalten. Ist inzwischen auch mit 41% ganz ordentlich im Plus. Aber wenn ihr euch so den Chart anschaut, und für die Podcast-Zuhörer sei da erklärt, dass der eben seit meinem Kauf, wann hat der stattgefunden? Am 17. Juni 2025, am 22. Januar 2025. Da müssen wir ein bisschen länger in die Vergangenheit gehen. Da sieht es eben so aus, wenn ich mir hier mal das Ganze angucke, seit Ende Januar 2025, dass es einmal relativ schnell nach oben ging, bis in den August hinein. Aber dann, Matthias, etwas passierte, wo man ein bisschen irritiert war. In zwei Monaten ging es von etwa 37 Euro in dem eher rudimentären Chart runter auf unter 30. Und das hat mit etwas zu tun, was man sich bei dem Geschäft, das das Unternehmen betreibt, immer schon bewusst machen muss, dass es manchmal zu kleinen Verzögerungen kommt, wo dann die Verbuchung einzelner Projekte in ein anderes Quartal oder auch in ein anderes Jahr fallen kann und deswegen Zahlen manchmal so ein bisschen holpriger aussehen.
Ja, wobei da waren, ich sag mal, zwei Baustellen. Das eine waren die Aufträge in der Ukraine, die im Vorjahr da waren und die sie auch für 2025 wieder erwartet hatten. Und zu dem Zeitpunkt kam aber noch keine Ausschreibung. Deshalb haben sie dann irgendwann mal gesagt, okay, es sieht im Moment nicht nach weiteren Aufträgen aus der Ukraine aus. Und damit war eine gewisse Enttäuschung da. Und der zweite Faktor war, sie haben das ERP-System umgestellt und sie haben deshalb 2 Wochen Betriebsferien im September gemacht. Und diese Umstellung, es passiert häufiger, sie dauert länger und ist ein bisschen komplizierter. Und es hat dort vor allem den Servicebereich im dritten Quartal betroffen. Und da sind einige Umsätze verloren gegangen, die auch nicht wieder zurückholbar sind. Also wenn eine Maschine nicht produziert werden kann für eine Woche oder zwei, dann ist ja der Auftrag trotzdem da, aber beim Service war er halt einfach weg. Deshalb hatten wir ein relativ bescheidenes drittes Quartal. Das ändert aber nichts an der großen Story, die wir dort sehen. Und 2G Energy hat im Prinzip 5 Asse im Ärmel. Ja, das eine ist in Deutschland die Biomasse-Gesetzgebung. Das ist ja der Bereich, aus dem 2G mit seinen Blockheizkraftwerken kommt. Also sprich, die wurden im Prinzip neben Biogasanlagen gesetzt und das gewonnene Biogas wurde im Prinzip verstromt und wurde Wärme mit gewonnen. Und jetzt ist es so, dass mit der neuen Gesetzgebung, also bisher wurde das einfach permanent quasi verfeuert. Und mit der neuen Gesetzgebung wird das Biogas viel smarter eingesetzt. Das heißt, warum müssen wir das permanent verfeuern? Wir fordern, dass die Anzahl der Anlagen vervierfacht wird. Also quasi nicht 1, sondern 4 Blockheizkraftwerke dort stehen. Und es zentral im Prinzip dann eingesetzt wird, wenn wir diese Energie brauchen. Und nicht, wenn die Sonne runterknallt und wir eigentlich ohnehin Sonnenstrom for free quasi zur Verfügung haben. Und das Ganze wird auf dem Zeitraum von 5 bis 6 Jahren gehen und wird ein Volumen von etwa 2 Milliarden haben. Und 2G Energy hat bisher 30% Marktanteil in diesem Bereich. Da sind sie stark in diesem Bereich, da kommen sie her. Und deshalb ist das die eine Geschichte, wo sie sehr, sehr gute Chancen haben. Das zweite ist das Thema Großwärmepumpen. Und wenn man sich dort mal die Wachstumsraten anschaut, in 2025 hat 2G Energy 10 Millionen Umsatz gemacht. 2026 sollen es mehr als 20 Millionen werden und 2027 sollen es mehr als 45 Millionen werden. Und das Ganze ist gestartet vor 2 Jahren, glaube ich, war das, dass ein kleines Entwicklerteam aus den Niederlanden übernommen haben, denen ihre Technik und die Jungs mitgenommen haben und damit quasi das Geschäft jetzt hochfahren. Das dritte ist das Thema Gasreservekraftwerke in Deutschland. Dort sollen 10 Gigawatt über die Jahre verteilt eben aufgebaut werden. Das Problem ist aber, Gasturbinen sind am Markt ausverkauft. Und hier ist die große Hoffnung, dass eben auch Gasmotoren, wo 2G Energy wieder daheim ist, eben in diesen Markt reinkommen können. Und das Interessante ist, wenn man überlegt, da braucht man eine hohe Versorgungssicherheit. Und wenn dort Gasturbinen anstatt Gasmotoren eingesetzt sind, wenn man 2 Gasturbinen hat, aber man will eine 99,99% Versorgungssicherheit, dann reicht nicht eine 3. Gasturbine, sondern man braucht eine 4. Alternativ könnte man 150 Gasmotoren hinstellen, aber um diesen Überbau zu generieren, reichen 3 oder 4 Gasmotoren mehr, um im Prinzip diese 99,9% Verfügbarkeit eben hinzubekommen. Und das ist eines der Argumente dafür. Und dort wollen sie kräftig rein in den Markt. Das ist ein großer Markt, der wird auch einige Jahre im Prinzip da sein. Dann das Thema Wiederaufbau der Ukraine. Wir haben schon gehört, Ukraine-Aufträge, also diese Blockheizkraftwerke sind in 2024 und auch 2025 in die Ukraine geliefert worden. 2025 war das Volumen dann ein bisschen kleiner und die Aufträge kamen später. Aber das Interessante ist, es ist eine dezentrale Geschichte der Energieversorgung. Wenn in einer Region die Energieinfrastruktur zerstört wird, dann kann ich ein Blockheizkraftwerk auf einem LKW, auf einem Container dorthin bringen und im Prinzip relativ zügig anschließen und die Energieversorgung wieder in Gang bringen. Und auch wenn der Krieg hoffentlich irgendwann vorbei ist, wird im Prinzip 2G beim Wiederaufbau eine Rolle spielen. Das Interessante ist nämlich, dass die Gasinfrastruktur in der Ukraine noch relativ gut erhalten ist. Und deshalb bieten sich eben für den Wiederaufbau auch Blockheizkraftwerke direkt an. Und die kann man auch nachher eben auf andere Befüllung, zum Beispiel später auf Wasserstoff etc. umstellen. Und gleichzeitig hat man eben eine dezentrale Energieversorgung, die auch dann deutlich oder die auch im Kriegsfall auch deutlich schwerer anzugreifen ist als zum Beispiel ein großes Kraftwerk, wo man dann einen großen Schaden anrichtet. Wenn man dagegen eben viele kleine Blockheizkraftwerke hat, ist das Ganze viel schwieriger zu beschädigen und damit auch umgedreht für die Ukraine wesentlich stabiler von der Versorgung her.
Sind denn da besondere Erwartungen drin in diesem Ukraine-Ding? Weil ich könnte mir vorstellen, wir wissen ja gar nicht, wie dieser Krieg ausgeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass je nachdem in Abhängigkeit vom Ausgang dieses Krieges oder von einem Ende dieser Auseinandersetzung da infolge eines Waffenstillstands oder infolge eines Friedensvertrages, keine Ahnung, was da passiert, dass das durchaus Veränderungen nach sich zieht. Und ist das seriös in so einer, also auch in so einer politischen Lage, in der kompletten Unwissenheit, das so als den Megatrend da zu machen? Oder kommt egal wer gar nicht an 2G Energy vorbei?
Naja, ich meine, sie haben bewiesen in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren, dass sie schnell die Produkte liefern können und im Prinzip, dass sie auf die Straße bringen, also in Gang bringen und damit eben Probleme lösen. Das hat ihnen, glaube ich, schon relativ gutes Ansehen dort auch gebracht. Und ich glaube, der Kuleva, ein ukrainischer Politiker, hat auch gesagt, dass sie 600 Blockheizkraftwerke gerne haben würden. Also die wollen, also das Ganze ist schon durchaus eine berechtigte Geschichte, dass dort auf Sicht der nächsten Jahre, also das ist nichts, was heute und morgen jetzt kommt, ja, aber on the long run im Prinzip Umsätze generiert werden oder weiter Umsätze generiert werden.
Für den Fall, dass irgendwann auch es gelingt, Putin in seinem weiteren Vormachtstreben zu stoppen und dass eine komplette Eroberung, keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist, der Ukraine dann nicht stattfindet. Weil in so einem Fall wäre das sicherlich eine andere Geschichte und dann würden die Maschinen möglicherweise nicht von 2G Energy, sondern irgendwo anders herkommen. Deswegen sage ich, also ich wundere mich so ein bisschen darüber.
Der Punkt ist vor allem, glaube ich, auch deshalb haben sie ihn in die Slide aufgenommen und bringen ihn, weil viele eben gedacht haben, das Geschäft mit den Blockheizkraftwerken in der Ukraine ist vor allem nur durch die Kriegszerstörung jetzt. Also durch das, was aktuell passiert, um dann einzelne Sachen zu flicken, die zerstört worden sind. Aber ich glaube, die Aussage ist ganz klar, dass auch nach einem Ende des Krieges diese Umsätze nicht wegbrechen, sondern eher dort, ja, wenn Russland nicht die Ukraine komplett vereinnahmt, ja, oder große Teile, dann, dass dort eben auch weiteres Geschäft auf jeden Fall kommt.
Also was ja schon, glaube ich, sehr, sehr deutlich rüberkommt, dass man bei 2G Energy in der Lage ist, das Thema Energieversorgung schnell, effizient für denjenigen, der schnell Energie braucht, hinzustellen und das dann vermutlich in Kombination mit so ein paar anderen Sachen auch sehr sicher zu betreiben und vor allen Dingen, dass eben Strom wirklich anliegt. Und das ist ja auch beim letzten der fünf Trends ein Thema, was elementar wichtig ist. Sichere Energieversorgung, in diesem Fall für Datenzentren in North America. Das ist merkwürdig geschrieben, wenn man Deutsch redet und Englisch vorliest. Also Datenzentren oder Rechenzentren ist auch schön in Nordamerika und in Europa.
Genau. Da werden die nächsten Wochen spannend. Sie sind in mehreren Ausschreibungen mit drin und dort reden wir auch von Voluminas, die im Umsatzbereich dann auch durchaus irgendwo zwischen 20 und 200 Millionen pro Auftrag liegen können. Und auf den Hamburger Investorentagen hat mir der Finanzvorstand Friedrich Behler auch gesagt, dass sie nicht nur eins, sondern auch zwei oder drei Aufträge in dem Bereich annehmen werden, wenn sie bekommen, weil diese Aufträge werden nicht innerhalb von ein paar Wochen abgearbeitet, sondern wir reden hier von 6, 8 bis 12 Quartalen, also Richtung 3 Jahre, bis so ein Auftrag eben abgearbeitet wird. Und dementsprechend eben, er hat ein Volumen, aber die Aussage war auch, die Margen werden dort nicht ganz so hoch sein, aber das Volumen wird hoch sein. Und diese Rechenzentren brauchen eben, damit sie genehmigt werden können, eine vom Stromnetz unabhängige Energieversorgung. Und da ist 2G halt eben zu Hause bei diesen Themen und beherrscht diese Geschichten. Und deshalb sind sie einer derjenigen, die bei diesen Ausschreibungen eben jetzt bei mehreren Ausschreibungen in den finalen Phasen dabei sind. Hier kann es sein, dass jeden Tag im Prinzip die ersten Meldungen kommen, dass ein Auftrag eben erteilt wird und erwartet wird, dass im ersten Halbjahr.
Und wir sind ja jetzt eigentlich erst bei 55% des Geschäftes, denn das sind ja immer Unterstellungen, da wird was Neues hingestellt. Da geht was in die Ukraine, da werden neue Datenzentren gebaut, du hast das Auftragsvolumen gerade angesprochen. Zum Thema Aufträge, da kommen wir gleich noch zu, da gibt es auch noch was zu sagen. Aber das Wichtige bei 2G Energy ist ja auch noch, dass man einmal dieses Projektgeschäft hat, wo Aufträge abgearbeitet werden, aber danach mit einem Anteil von immerhin 44% noch etwas dazukommt, was man mit Servicegeschäft umschreibt und was ja dieses Praktische hat, dass es sehr kalkulierbar ist, weil wenn so ein Ding dann da steht, dann muss es in irgendeiner Form auch gewartet werden. Da kommen so ein paar Ersatzteile mit rein und darum kümmert sich die Firma auch.
Genau, der Service ist ein ordentlicher Anteil inzwischen. Er wächst er ist in den letzten Jahren stabil geblieben auf dem Niveau. Aber das Interessante ist, sie haben die Marge auch im Service die letzten Jahre weiter gesteigert. Das war ein Thema auf der letzten Hauptversammlung. Und es ist eine Frage der Zeit, bis eigentlich der Service reicht, um, also selbst wenn sie in einem Jahr nur keine Neuanlagen verkaufen würden, die Firma zu tragen. Und jede Anlage, die verkauft ist, bringt quasi dann auch die Serviceverträge mit sich. Im dritten Quartal, weil, wie gesagt, durch diese Umstellung ein paar Monate hat ein Serviceumsatz gefehlt. Darum wird der Anteil in 2025 vielleicht ein paar Prozentpunkte niedriger sein, aber 2026 sollte das Ganze alles wieder normal laufen und das eine gewisse Kontinuität reinbringen. Bei anderen Sachen muss man immer bedenken, dass es eben mal eine Verschiebung von einem ins andere Quartal geben kann. Und das ist auch bei den Planzahlen für dieses Jahr. Sie haben 28 Millionen Umsatz aus den Rechenzentren einkalkuliert. Jetzt ist nämlich der Punkt, wenn die Aufträge relativ spät kommen und dann die Abarbeitung nicht mehr im Q4 stattfinden kann, sondern es halt 10. Januar wird, bis das Ding ausgeliefert und verumsatzt werden kann, dann fällt das Ganze ins erste Quartal nächstes Jahr. Ja. Das ist bei denen das ist ein Punkt, den man immer wieder beachten sollte, dass es dort einfach mal Verschiebungen geben kann. Aber ansonsten, die Nachfrage bei den Datensendern ist dermaßen stark. Ich bin gespannt, welche Aufträge da die nächsten Wochen gemeldet werden und in welchem Volumen. Aber ich denke, das wird die Gesellschaft wieder ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen.
Das wäre zu hoffen. Wo die Gesellschaft auch ein ganzes Stück weiterkommen könnte, ist in ihrer eigenen Informationspolitik. Wenn ich jetzt beispielsweise mal auf die Website gehe und dort in den IR-Bereich gehe, dann muss ich für den Erhalt der Unternehmensnachrichten für Investoren erstmal sagen, ja, ich möchte das und mir das Risiko von Anlagen ist mir bekannt, ich stimme zu, dass ich die bekomme. Dann werden die geladen. Jetzt könnte man ja denken, dass wenn man die Ad-Hoc-Meldung auch lesen will oder die Director, die Links, dass man die auch gleich bekommt, aber nein, die muss man extra aktivieren. Finde ich so ein bisschen arg historisch. Wenn ich mir dann die Unternehmensnachrichten hier, die vom 29.01. angucke, dann empfinde ich diese Meldung als unglaublich kompliziert und ja, als so aufgestellt, wie mir manche Zuschauer von EchtGeldTV ja immer sagen, dass ich spreche, sehr verschachtelt, sehr für Forscher im Grunde genommen aufgebaut. Wir sehen hier einen Auftragseingang in Deutschland, der um 145% zulegt auf 44,5 Millionen Euro. Ich kriege weitere Auftragseingänge für außerhalb Europa, außerhalb der Ukraine. Ich kriege dann auch noch was für die USA rein. Aber ich kriege gar nicht so richtig, ich kriege keine Gesamtzahl geliefert. Ich kriege auch keine Zahl rein, wie es beispielsweise im Servicegeschäft gelaufen ist. 44% des Geschäfts macht 2G Energy mit Service. In dieser Nachricht zu dem vierten Quartal kommt das Wort Service und Servicegeschäft ein einziges Mal vor. Fand ich überraschend. Und naja, wenn ich dann Auftragseingänge habe, dann könnte man ja auch mal irgendwo sagen, was ist denn der Gesamtauftragseingang, damit ich diese 22, diese 11,7, diese 15,5 Millionen auch in irgendeiner Form einschätzen kann und dann vielleicht auch in so einen Verlauf einordnen kann. Weil im Grunde genommen ist es jetzt so, man muss sich verschiedene Sachen einfach selber zusammenrechnen, wie hoch nämlich beispielsweise der gesamte Auftragseingang in dem entsprechenden Quartal war. Und was man eben auch nicht bekommt, ist dann mal solche Zahlen so aufgeliefert, wie man es hier zumindest mal in prozentualer Stufe für das vierte Quartal 25 und fürs vierte Quartal 24 bekommt, wo man zum einen, Matthias, sieht, wie dynamisch im Grunde genommen auch Prozesse und Geschäftsverteilungen dann mal aussehen können. Also wenn dann Deutschland beim Auftragseingang von 26 auf 41 hoch und das Nordamerika-Geschäft von 46 auf 29% runtergehen, dann ist es eben etwas, aber das kann man doch bitte deutlich informationsgeladener aufstellen und dann eben auch mal sagen, wenn man schon Zahlen zu dem entsprechenden Quartal bekannt gibt, was dann eigentlich Umsätze sind, wie der Gesamtauftragsbestand eigentlich ist, in welchem Zeitraum dieser Gesamtauftragsbestand dann abgearbeitet wird und welche Folgen sich im Übrigen auch durch diesen Auftragsbestand und durch eine Ausführung dieses Auftragsbestandes dann wiederum auch im Servicegeschäft ergeben. Ich finde wirklich, das ist eine der chaotischsten Unternehmensmitteilungen, die ich seit langer, langer Zeit vor, also ich kann mich ehrlicherweise auch an keine erinnern, die ich komplizierter aufgebaut fand. Willst du uns noch mal ein bisschen da durchführen und mit ein paar Eindrücken von dir versorgen?
Ja, also wir haben auch den Wunsch schon geäußert Richtung 2G. Mal sehen, vielleicht wird es auch demnächst umgesetzt. Aber ich bin am 19. August ist die Hauptversammlung in Ahaus. Ich plane dieses Jahr auch wieder dabei zu sein. Und wenn sie es bis dorthin nicht umgesetzt haben, haben wir eine Chance, es vielleicht auf der Hauptversammlung nochmal vorzuschlagen und da ein bisschen Ding zu machen. Ja, wie gesagt, mit diesem Projektgeschäft, es gibt immer wieder Verschiebungen, wie zum Beispiel in Amerika war durch den Inflation Reduction Act lange Zeit getrieben, das ist dann durch den Wegfall, deshalb sind dort die Anteile niedriger. Jetzt kommt in Deutschland wieder diese Biomasse-Gesetzgebung. Also es sind immer wieder verschiedene Ströme. Das ist eben nicht wie bei einer Software-as-a-Service-Firma, wo Quartal für Quartal das Ganze sich ein bisschen im Prinzip aufbaut. Und jetzt als nächstes kommt die Geschichte mit den Rechenzentren rein, wo dann der Auftragseingang, wenn ein Rechenzentrum kommt, quasi plötzlich prozentual natürlich extrem bedeutend in dem Quartal für den Auftragseingang ist. Ja. Aber vielleicht, wir haben noch einen anderen Punkt, weil es geht nämlich auch darum, wie will die Firma, das ist eigentlich eine häufig gestellte Frage, wie will die Firma eigentlich dieses Volumen abarbeiten? Und da haben sie eigentlich in meinen Augen eine relativ gute, also die haben in Heeg ihr großes Werk und haben dort auch jetzt eine neue Fertigungshalle in Betrieb genommen und gleichzeitig haben sie die Planung und demnächst wohl auch Baubeginn, dass dann 2027 ein weiteres Werk nur ein paar hundert Meter weg entstehen kann. Und dort wollen sie dann auch ein Stück weit auf Fließfertigung umstellen, weil bisher, wenn man gesagt, das Ganze sind dann immer einzelne Aufträge, wie ein Ingenieurbüro entwickelt das Ganze speziell. Und jeder Container, der mit einem Blockheizkraftwerk dann ausgestattet wird, hat leicht andere Spezifikationen. Und das ist jetzt der Vorteil, dass sich ändert bei dem Geschäft mit den Rechenzentren, wo dann im Prinzip 50, 100 oder 200 gleiche Typen quasi reinkommen. Und dort will man dann ein Stück weit in eine Art Fließfertigung quasi gehen. Und da hofft man sich, dass das Ganze dann auch, also die Mitarbeiter sind dafür auf dem Arbeitsmarkt leichter zu bekommen, weil es halt immer die gleichen Schritte sind, die dann zu erledigen sind. Und man kann auch bei anderen Sachen, bisher ist es so, dass wohl sehr viel geschweißt wurde an den Gestellen. Und dort stellt man jetzt zum Beispiel darauf um, dass man das Ganze dann durch Schrauben quasi, also das Verschrauben ist bei größeren Stückzahlen dann günstiger, weil man durch dann 100, 200 Mal das gleiche Gerüst drumherum quasi oder die gleiche Stellage quasi produzieren kann. Und das sind so Dinge, da haben sie, glaube ich, ja, sind sie relativ gut gerüstet, um das Ganze dann auch abarbeiten zu können. Und dementsprechend, das ist für mich eine der weiteren Top-Firmen, die wir in Deutschland haben. Und auch, wie gesagt, ich kann jeden nur motivieren, auch mal auf die Hauptversammlung zu gehen, was ich selten beim Unternehmen gesehen habe, dass Vorstand und Aufsichtsrat eine Stunde vor der HV den Aktionären zur Verfügung stehen, dass man mit ihnen sprechen kann, auch nach der Hauptversammlung. Wir haben mit den Gründern noch geredet. Die haben uns einiges erzählt, wie sie in den ersten Jahren gestartet sind. Und das finde ich sehr spannend und das macht auch so eine Präsenz HV dann wirklich wertvoll. Mhm.
So, ansonsten ist von meiner Seite aus hier noch zu ergänzen, ich bin in dem Unternehmen investiert. Die Positionsgröße liegt jetzt bei 7.000 Euro. Wie gesagt, ein Zuwachs von über 40%, also von knapp unter 5 auf knapp über 7. Im Anteil bei den Immobilienaktien ist es damit jetzt ein bisschen gestiegen, aber das ist ja auch in Ordnung. Energie wird ein Thema sein, weil es uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Und wenn man dann mal in so einem Unternehmen mit dabei ist, zu einem ganz vernünftigen Kurs eingestiegen ist, dann ist es schön. Aber Matthias, wie beurteilst du denn für Menschen die Situation, die da noch nicht mit dabei sind? Ist das aktuell ein Kaufniveau oder sollte man da vielleicht nochmal auf einen der Rücksetzer, die ja gelegentlich vorkommen, warten? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich halte es weiterhin auf dem Niveau für einen Kauf. Vielleicht kriegt man in den nächsten Wochen, wenn die Märkte mal ein bisschen wackeln, wie heute hatten wir jetzt auch schöne Vola drin, mal eine Chance, noch 2-3 Euro günstiger reinzukommen. Aber ich selbst habe knapp unter 30 Euro nochmal aufgestockt. Ich war irgendwo, ich glaube, bei 21,75 war mein erster Kauf vor fast eineinhalb Jahren, glaube ich, her. Und ich bin weiter überzeugt. Also hier haben wir deutliches Potenzial und vor allem, das Ganze ist jetzt nicht nur auf ein Quartal, ein Halbjahr, ein Jahr irgendwas, sondern das sind im Prinzip 4, 5 Treiber, die auf Sicht von 4, 5 Jahren deutliche Umsatzzuwächse bringen. Die Firma liefert Qualität, auch wenn man sich im Markt umhört. Sie haben sehr, sehr gute Bewertung von den Produkten, von den Dienstleistungen. Und von daher, wenn nochmal Schwäche kommt, das Gegenteil könnte passieren, wenn sobald der erste Datensenderauftrag kommt, könnten wir durchaus auch einen Schub nach oben sehen, wenn dann Klarheit herrscht, welches Volumen da ist. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie groß der erste ist. Also wenn es eher am oberen Ende der erwarteten Spanne ist, dann könnte da durchaus ein Kursschub kommen.
Und apropos Schwäche und Positionen, die du verkaufenswert. Wir kommen jetzt zum letzten Wert der heutigen Sendung. Damit muss die Sendung eigentlich enden, weil es eine der größten Positionen bei dir im Depot ist. Ital Mobiliare, eine Aktie, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, bei 27 Euro. Jetzt ist irgendwie ein Tag nach dem Aufschreiben, am 9.3. um 19 Uhr, ist der Kurs bei 25,35, also nochmal ein ganzes Stück schwächer als zu meiner Kursnotiz, wo der Freitagsschlusskurs dann offensichtlich gewählt wurde. Wir haben eine Beteiligungsfirma hier, die sich für die Ital Mobiliare noch nicht kennen, an diesem Sheet sehr schön und vielleicht, Matthias, ja auch kurz erklären lässt.
Okay, also Ital Mobiliare kommt originär mal daher, dass sie an Ital Zement eine Größenbeteiligung hatten. Das Ganze ist verkauft an die Heidelberg Zement. Und dann haben sie 2017 angefangen, dieses Geld in verschiedene Firmen zu investieren und diese Firmen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Größte Beteiligung ist Café Bourbon. Das ist in Italien inzwischen der führende Hersteller von Kapselkaffee, ist im letzten Jahr mit 11% im Umsatz gewachsen. Richtig rasant wächst Café Bourbon im Ausland, da ist es mit 47% gewachsen. Wir sehen, im letzten Jahr war es EBITDA unter Druck. Warum? Der Kaffeepreis war ziemlich zeitweise sehr hoch, also der Rohkaffeepreis. Und das ist dann immer ein Problem, weil sie das nicht voll an die Kunden weitergehen, sondern der Kaffeepreis, der schwankt mal stärker. Der schwankt regelmäßig, sage ich mal. Und an Endkonsumenten ist der Verkaufspreis relativ konstant gehalten. Und da ist es jetzt so, dass in den letzten Monaten der Kaffeepreis deutlich runter ist. Und im vierten Quartal hat sich das schon sehr positiv ausgewirkt. Und wir werden in 2026 einen deutlichen Schub beim EBITDA dort sehen. Und weiterhin der Umsatz erwächst zweistellig. Das ist ein hervorragendes Geschäft. Sie haben 60% an dieser Firma. Und wenn man die Bewertungen anschaut, dann ist Kaffee Bourbon und der Cashbestand eigentlich deckt schon das ab, was Ital Mobiliare an der Börse bewertet.
Das ist ja ein grundsätzliches Thema hier bei der Gesellschaft. Wir sehen jetzt schon auf der rechten Seite, neben den ganzen anderen Beteiligungen, den 5 wichtigen Beteiligungen insgesamt, die wir hier haben, dass diese Portfolio-Company so knapp 1,6 Milliarden Euro wert sind, dass die Private-Equity-Positionen, die sie haben, so 276 Millionen wert sind, dass es dann eben noch, was ist gesagt, Financial Investments, Trading, aber vor allen Dingen Liquidity 227 haben und nochmal, nennen wir es mal, 210 Millionen anderes und Gebäude. So, und daraus ergibt sich eben ein von Ihnen errechneter Net Asset Value für die Gesellschaft von 2,3 Milliarden. Das umgerechnet in einen Aktienkurs bedeutet knapp 55 Euro. Und den Kurs der Aktie habe ich ja gerade gesagt, unter 25, also bei weniger als der Hälfte dessen, was man eigentlich auf Basis der Bewertung der Portfolio-Companies und so weiter wert ist. Und das ist ein Thema, was es nicht seit kurzem gibt, sondern was man mit Blick in eine längerfristige Betrachtung auch mal rückgehend in das Jahr 2017, wo man mit dem, was man jetzt macht, so angefangen hat, oder ins Jahr 2024, wo man sieht, dass es einen Net Asset Value Discount gibt, der regelmäßig deutlich über 30% zu liegen scheint, weil so 35% war er im Jahr 2017, aber auch in 24 und eben in 25 immer noch, reden wir auch über 50%. Also ich bekomme einen Euro an Wert für weniger als 50 Cent. Bis wann sollte sowas dann eigentlich mal auch am Kapitalmarkt so ankommen, dass sich das dreht?
Ich glaube, ein Trigger sind, wenn Ihnen Verkaufserlöse gelingen. Und im vorletzten Jahr war es, also ja, so eineinhalb Jahre ist knapp her, dass Sie zwei Beteiligungen verkauft haben und Sie haben beide über dem Net Asset Value verkaufen können. Das heißt also, wenn man dem Markt zeigt, dass dieser Net Asset Value nicht einfach nur ein Theoriegerüst ist, sondern dass der durchaus realisiert werden kann und eine realistische Annahme ist. Und ich glaube, wir werden in diesem Jahr potenziell zwei Veräußerungen sehen. Das eine ist eine kleinere Beteiligung, das ist die Capitelli. Das ist ein Hersteller von richtig leckerem Schinken. Und da könnte es zu einem Verkauf kommen, weil die Firma einfach zu klein ist. Und sie wollen im Wesentlichen auf ja etwa fünf Geschäftsfelder quasi die Beteiligung runterbrechen. Und das zweite ist die Firma Technica. Bei Technica kennen einige vielleicht Lowa Wanderschuhe, Moonboots. Bei denen ist es so, da halten sie einen 40% Anteil. Und ich glaube, die Familie ist das der Großaktionär noch. Und da steht zu erwarten, da sind sie schon eine Weile dran, aber es die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir in diesem Jahr dort quasi einen Verkauf sehen. Und dann fließt eben in beiden Fällen erst nochmal richtig Geld rein. Und das kann dann wieder genutzt werden, um die anderen Beteiligungen zu stärken oder auch vielleicht in den anderen Segmenten weitere Beteiligungen dazu zu kaufen oder eben auch, um an Aktionären ein Stück weit ausgekehrt zu werden. Und früher haben wir es war bisher so, dass sie immer eine Basisdividende gezahlt haben und gleichzeitig, wenn erfolgreiche Verkäufe war, noch einen Bonus gezahlt haben. Und ja, diese Basisdividende beträgt, die Dividende beträgt jetzt die Basisdividende 1,10 Euro. Die orientiert sich im Moment am Net Asset Value. Also wenn der Net Asset Value steigt, wollen sie auch die Basisdividende mit anheben. Und sie kommt mal von 55 Cent im Jahr 2018. Also in der Zeit haben wir jetzt eine Verdoppelung erlebt. Und gleichzeitig sind wir eben in den drei Jahren 2019, 2021 und 2023 gab es eben noch ordentliche Sonderdividenden. Und was wir jetzt in 2025 das erste Mal gemacht hat und 2026 fortgesetzt wird, das ist natürlich ein Aktienrückkauf. Der macht natürlich bei diesen Werten Sinn, weil wir müssen ja denken, dass wir nicht nur mehr als 50% Discount haben, sondern dass wir 5,40 Euro, 5,50 Euro irgendwas Cash in der je Aktie in der Firma haben. Das heißt, ein Cash mit Discount zu bewerten, macht ja keinen Sinn. Das heißt, wir haben diesen Cash da und es gibt ja eigentlich nichts Besseres, als dann die Aktien mit Rabatt zum NAV zu kaufen. Und deshalb ist im letzten Jahr auch der NAV um 6% gestiegen, aber der NAV je Aktie um 6,3%. Und Ende April ist jetzt die Hauptversammlung und dort wird ein neuer Aktienrückkauf vorgeschlagen. Und zwar diesmal sind es knapp 2,3% der Aktien, die zurückgekauft werden können, in einem Volumen von bis zu 35 Millionen. Und spätestens, wenn das Ganze durch ist, wird da auch wieder regelmäßig, ich sag mal, eine Nachfrage in der Aktion, eine stärkere Nachfrage da sein.
Wenn ich mir den Kurs so anschaue, dann frage ich mich ja schon ein Stück weit, warum eigentlich in Phase einer, also in einer Phase, wo Kursschwäche da ist, und das war ja die letzten Wochen so, vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen, aber warum geht man denn nicht ein bisschen kräftiger ran? Also in dem Moment, wo ich mit einer gewissen Überzeugung auch sage, ich handle auf 50% NAV, da packe ich doch eigentlich, wenn ich von meinem Unternehmen überzeugt bin, eine ordentliche Order-Position rein, um zu sagen, okay, das schnappe ich mir doch selber weg. Wieso geht man da mit vergleichsweise bescheiden wirkenden 35 Millionen ran und man ist ja in der Situation, dass man deutlich mehr Liquidität auch hat?
Ja, das Problem ist, wenn wir die Aktionärstruktur mal anschauen, der Free-Float ist nicht so mega groß, ja. Wir haben knapp 50%, die bei der Familie von dem Carlo Besenti liegen. Dann haben wir noch einen Anteil, der bei der Firma von der Aufsichtsratschefin liegt. Dann ist die Meteo Banca noch mit beteiligt und Morgan Stanley. Bei Meteo Banca ist es so, wenn der Kurs mal ein Stück höher steht, könnte es sein, dass diese Anteile auch zum Free Float werden, also sprich dem Markt zur Verfügung stehen dann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man dann im letzten Jahr mal angefangen hat mit dem ersten Schritt. Man hat das Ganze getestet, wie der Markt das Ganze annimmt. Aber man hatte halt immer Angst, dass man den Free Float noch kleiner macht. Also jetzt 28% und das, wenn man das Ganze noch kleiner macht, dann ist die Liquidität in der Aktie wieder zu gering. Dann hindert man einige Investoren, wieder in die Aktie reinzugehen. Das waren so die Bedenken. Aber
ja, kann man nicht auch mal bei Banken anrufen und sagen nach dem Motto, wollt ihr aus der Position raus? Ich biete euch, keine Ahnung, vielleicht gibt er zu einem Abschlag ab oder vielleicht die kleinen Aufschlag gehen wir rein. Und im Zweifel, wenn man 5% teurer kauft, als das Ding im Moment ist, dann also, ich verstehe, also
50%
ist richtig heftig. Wir reden ja hier auch über ein Geschäft, was nicht wie Softbank so komplett irrlichtern ist und wo man überhaupt nicht so genau weiß nach dem Motto, was kommt denn jetzt als nächstes, weil der CEO irgendwie wirkt, als wäre er businesstechnisch auf Speed unterwegs. Das ist ja hier schon anders. Der ist vielleicht mal ein bisschen übermotiviert, weil er einen Espresso zu viel hat, aber das passiert ja bei Italienern ehrlicherweise auch nicht.
Aber letztendlich mit Meteo Banca war ja auch so eine Geschichte. Sie hatten ja selbst auch einen Anteil an Meteo Banca. Den haben sie im letzten Jahr zum richtig guten Kurs versilbert, als dort Fantasie reinkam. Aber ich denke, da braucht es einfach ein bisschen höhere Kurse, dann ist Meteo Banca oder sonstigen Grund, warum sie raus wollen, dann könnte der Anteil irgendwann mal am Markt verfügbar werden, ja. Und vielleicht ist eben auch, kann man ja andersrum aufzählen, wenn jetzt Aktienrückkäufe ein bisschen, ich sag mal mit 2-3%, ist er dann fast schon 10% vom Free Float. Das ist ja schon ordentlich. Das musst du erstmal unterkriegen. Ja.
Und ja, ich sage ja, also, in dem Moment, wenn ich Meteo Banca mir nehme und sage, okay, wir fangen jetzt mal an zu kaufen und der Kurs fällt zumindest mal nicht weiter und man kann dann ja vielleicht mal anrufen, Was ist denn der Preis, zu dem ihr rausgeht? Und dann kann man ja vielleicht diesen Aktienrückkauf durchaus mal relativ schnell abfrühstücken und auch signalisieren. Wir wollen es attraktiver machen und wir wollen es für die Aktionäre attraktiver machen.
Ja, aber im Moment steht ja ohnehin erstmal an, Sie müssen erstmal den neuen Rückkauf genehmigen. Deshalb, Sie können im Moment nichts groß machen.
Also der Rückkauf, der mir zu gering eigentlich ist, den müssen Sie erstmal genehmigen lassen.
Genau, jetzt auf der Hauptversammlung. Klar, wie bei uns ja auch. Das muss ja erstmal von der Hauptversammlung genehmigt werden. Wobei das natürlich eine reine Formalsache ist bei dem Anteil, den die Familie Pesenti hat.
Wenn
die
Familie das nicht kriegt, dann kriegt sie es zumindest mit dem Aufsichtsrat und hin.
Umgedreht, ich meine, sie haben den Cash und sie setzen den Cash auch sinnvoll ein. In diesem Jahr haben sie bei zwei Firmen, oder im letzten Jahr haben sie bei zwei Firmen, nämlich bei der Bene Versicherung und bei der Casa della Salute, also bei den Medizinzentren, bei beiden Kapitalerhöhungen gezeichnet, beziehungsweise Anteile gekauft. Also haben dort die Beteiligung ausgebaut. Das heißt, sie haben auch durchaus was vor, mit einem Teil vom Cash zumindest. Was ja auch sinnvoll ist, weil das Ganze bei der Casa della Salute noch ein Weg ist, der einige Jahre weitergehen wird. Und auch die Bene-Assekuranz, die wächst mit richtigem Tempo. Vielleicht kriegen sie auch da die Chance nochmal von ihren, ich glaube jetzt 25%, knapp unter 25% sind sie dort, nochmal zu erhöhen.
Wo wir gerade bei Prozentwerten sind. Wie viel Prozent deines Depots oder deines liquiden Nettovermögens stecken in diesem Unternehmen, Ital Mobiliare?
Kurz überlegen, so um die 7 sind es. 6-7%.
Also das ist schon eine echte Conviction-Position, die, von der du volle Kanne überzeugt bist. Und nach all dem, also ich meine, für mich ist es ja immer so ein Case, wo wenn ich sowas höre, dass ich diesen Euro für die Hälfte kriege und da eben auch noch funktionierende Gesellschaften drin ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch werthaltig sind, dann werde ich ja immer ganz gespannt. Und die Position ist für Echtgeld-TV-Verhältnisse ja in der Tat auch schon eine ganz brauchbare. Das heißt nicht, dass man da nicht nochmal nachlegen könnte. Aber, kleine Geschichte, ich kann es im Moment nicht. Weil mein Geld ist alle. Also ich hab ein ganz anderes Problem seit der letzten Aufzeichnung mit Christian. Denn mit dem habe ich eine Sendung gemacht zu einem Thema Gesundheit. Und da sind jetzt absehbar 45.000 Euro, die investiert werden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir diese Sendung aufgenommen haben, nur 35 auf dem Konto. Also ich habe eine andere Situation im Moment. Ich muss erstmal ein paar Assets auch verkaufen, damit ich die geplanten Käufe im Gesundheitsbereich bis Jahresende hinbekomme. Wenn ich im Moment hier noch Liquidität hätte, würde ich, weil diese Position bei mir ja auch mit 7,5% im Minus liegt, wahrscheinlich nochmal nachlegen. Aber unter anderem den Urlaub will ich auch dafür nutzen, um mir mal ein bisschen genauer darüber klar zu werden, welche Gesellschaften mal reif für einen Verkauf sind, damit ich ein bisschen Geld wieder übrig habe und vielleicht auch nochmal bei mir Ital Mobiliare nachkaufen. Ich habe also keine Kohle mehr. Aber das kann ja bei Matthias anders aussehen. Und deswegen an dich die Frage, gibt es eigentlich einen Kursbereich, wo du auch, nennen wir es mal, schwach werden könntest und deine Position, das muss ja dann prozentual gar nicht sein, weil wenn sie 20% verliert, dann ist ja der prozentuale Anteil am Depot auch anders. Aber gibt es ein Niveau, wo du für dich sagen würdest, da würdest du nochmal von der Stückzahl oder auch von der Gewichtung aufstocken?
Ja, eigentlich bin ich schon am guten Limit, aber ich sag mal, in den Bereichen 3-24 Euro, denke ich, fährt man weiterhin wahnsinnig gut damit. Und vor allem, ich sag mal, es wird ein Zeitfenster wahrscheinlich bis zur HV ein bisschen nachgeben, wenn dann die Aktienrückkäufe starten und wenn vielleicht eine Verkaufsmeldung kommt, dann das sind die Trigger eigentlich, die den Kurs in naher Zukunft nach oben ziehen können. Und vielleicht, wir wissen nicht, was die nächsten Wochen an verrückten Sachen geht. Vielleicht kriegt man es auch nochmal um die 2021, wie letztes Jahr, als Trump hier seine Zölle verkündet hat, ja. Aber in dem Bereich, ja, selbst auch auf dem Niveau jetzt, ich finde die weiter sehr attraktiv. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist super. Und wie gesagt, es sind einige potenzielle Trigger da, die dann wieder beflügeln können und die auch in der Vergangenheit eben immer beflügelt haben. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, als der Aktienrückkauf lief der Kurs eine Zeit lang sehr gut. Und auch als vor 1,5 Jahren eben die beiden Verkaufsmeldungen kamen, kam dann richtig Kurs rein, richtig Fahrt rein, weil dann die Leute einfach anfangen, wachgerüttelt werden und dann anfangen nachzurechnen.
Ja, aber beim Nachrechnen muss man eben immer auch eins sehen, der NAV ist eben im Moment bei 55 Euro knapp und der Aktienkurs ist im Moment eben bei 25 und solche Gelegenheiten gibt es selten, aber in dem Moment, wo man sie nutzt, muss man eben sich auch gewahr sein, dass es trotzdem Sachen gibt, die unvorhergesehen laufen können, sei es bei der Werthaltigkeit oder bei der Buchungskorrektheit irgendwelcher Beteiligung. Ich will da nichts in den Raum stellen oder vermuten, sonst wäre ich da nicht investiert. Aber zumindest muss man eben auch sagen, die Skepsis, die hier vom Kapitalmarkt herangetragen wird, verstehen wir zwar nicht, aber deswegen ist in letzter Konsequenz leider auch nicht gesagt, dass sie komplett unbegründet sein muss. Aber sie kann es sein. Und Matthias vermutet es mit 7% seines liquiden Nettovermögens, ich mit signifikant weniger, aber zumindest mit 1% des Echtgeld-TV-Depots immerhin. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich danke dir, Matthias, für deine Zeit und freue mich auf das nächste Mal.
Jo, bis denn. Mach's gut. Tschüss.
Und ihr bleibt wie immer gesund, investiert und weiter mit dabei. Zum Beispiel in der kommenden Woche, denn da geht's dann wirklich um Gesundheit mit Christian und mit 45.000 Euro, die zur Disposition gestellt werden, weswegen ich im Moment eben nichts zum Nachkaufen von Itern Mobiliare habe. Das war's aus Berlin. Tschüss.